Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Heute begrüßen wir einen wirklich herausragenden Experten aus der Welt der Wirtschaft und der Finanzen hier bei Biz & Beyond. Unser Gast ist Professor Jörg Rocholl, ein angesehener Wirtschaftswissenschaftler und Präsident der renommierten European School of Management and Technology, ESMT, in Berlin. Und er ist nicht nur in der akademischen Welt zu Hause, sondern bringt auch wirklich viel Praxiserfahrung mit. Er hat an einigen der weltweit führenden Universitäten geforscht und unterrichtet, darunter die Columbia University in New York und die University of North Carolina. Herzlich willkommen, Professor Jörg Rocholl.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo, Herr Professor Rocholl.
Herr Rocholl, die Ampelregierung sorgt ja bei Experten immer wieder für Frust und nicht nur da. Bei Ihnen auch?
Ja, die Ampelregierung sorgt im Moment natürlich für viel Aufsehen, für viel Diskussion. Und insbesondere überrascht mich, wie man es immer wieder schafft, auch vermeintliche Einigungen gleich wieder zu zerreden. Also das heißt insbesondere, dass die großen Fragen, die uns jetzt wirklich alle umtreiben, immer mehr in den Hintergrund geraten und wenig darüber gesprochen wird, während eigentlich persönliche Zwistigkeiten und eher Kleinigkeiten immer mehr in den Mittelpunkt kommen.
Fehlt es der deutschen Regierung an wirtschaftlicher Expertise?
Ja, es gibt sicherlich einige, also es gibt viele, die mit wirtschaftlicher Expertise in dieser Regierung agieren. Allerdings ist es so, dass natürlich ganz große Herausforderungen vor uns liegen, die in den verschiedenen Transformationen liegen, in der Transformation künstliche Intelligenz, Digitalisierung, die ganzen geopolitischen Veränderungen, die wir sehen. Und da bin ich mir sicher, dass es dort noch viel mehr und weiterer Expertinnen und Experte bedürfte, um genau diese ganzen Themen auch anzugehen. Also das heißt, gerade die Frage, dass wir nach wie vor kein Digital- oder Digitalisierungsministerium haben, ist aus meiner Sicht wirklich ein dringender Punkt, der angegangen werden müsste.
Wie ernst steht's denn um die deutsche Wirtschaft? Die Inflationszahlen sind ja immer noch recht hoch und das Wirtschaftswachstum sucht man mit der Lupe. Wie ernst ist die Lage aus Ihrer Sicht?
Deutschland hat zum einen natürlich sehr starke Schocks durch exogene Faktoren zu erleben gehabt. Das war also zum einen die Frage, wie sich die Energiepreise entwickelt haben durch den russischen Krieg gegen die Ukraine, durch die Frage, wie sich Lieferketten verändert haben, auch durch geopolitische Spannung, also viele Dinge, auf die die Politik jetzt keine direkte Einwirkungsmöglichkeit hat. Andersherum ist es so, dass es auch, wie Sie sagen, kein wirkliches Wachstum zu sehen ist, dass auch die politischen Handlungen nicht daherkommen, dass man auch wirklich erkennen kann, dass es eine einheitliche Strategie gibt. Und was ich im Moment so beschreiben würde, ist nicht, dass wir einen Massenflucht oder einen Massenexodus sehen, aber gleichzeitig schon eine Verlagerung, die zum Beispiel bei Unternehmen daherkommt, die in verschiedenen Standorten aktiv sind und dann vielleicht diese Investition eher im Ausland als in Deutschland tätigen, dass auch der Arbeitsmarkt nicht mehr die Dynamik hat, die er mal hatte oder wenn überhaupt eher vom öffentlichen Sektor getrieben ist. Also das heißt, hier werden grundlegende Entscheidungen getroffen, deren Folgen dann erst in wenigen Jahren noch deutlicher zu sehen sind.
Jetzt beraten Sie Politiker, haben engen Draht in die Politik hinein. Kriegen die das mit?
Ja, es ist ja so, dass auch die Politik von großer Vielfalt gekennzeichnet ist und dass jetzt ja gerade in der jetzigen Ampelkoalition auch sehr unterschiedliche Ziele gleichzeitig verfolgt werden müssen oder wollen. Das heißt Klimaschutz, natürlich Wirtschaftswachstum, sozialer Zusammenhalt, alle diese Themen sind wichtig. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, explizit oder implizit, dass wirtschaftliches Wachstum die Grundvoraussetzung für all dieses ist. Denn wirtschaftliches Wachstum wird dazu beitragen, die sozialen Leistungen, die notwendig sind, zu finanzieren. Und wirtschaftliches Wachstum ist gerade auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel wichtig. Denn warum sollten wir andere Länder, die ja notwendig sind, diesem Trend zu folgen, warum sollten wir die überzeugen, wenn es uns nicht gelingt, beides zusammenzubringen, also Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum?
Aber die Politiker, macht denen das Sorge, wenn die das durch sie auch nochmal bestätigt bekommen, dass da Wirtschaftskraft abfließt oder Investitionen?
Ich glaube, das Problembewusstsein ist vorhanden. Gleichzeitig ist es wie immer oder wie häufig in Deutschland nicht so sehr das Erkenntnisproblem, sondern eher das Umsetzungsproblem. Wie man also aus dieser Erkenntnis dann tatsächlich auch das macht, was jetzt notwendig ist. Also das heißt, gerade die Belange der Wirtschaft stark in den Vordergrund zu stellen, sicherzustellen, dass diese starke wirtschaftliche Situation Deutschlands dauerhaft erhalten bleibt und auch nicht zu vergessen, dass ja um uns herum global viele Länder aufholen, Innovation in vielen Teilen der Welt immer stärker vorankommt und dass diese gegebene oder diese Situation, in der Deutschland lange Zeit war, eben nicht als gegeben angenommen werden kann.
In Amerika sehen wir gigantische Konjunkturpakete. Wie stehen Sie zur Schuldenbremse?
Ich glaube, die Schuldenbremse hat einen großen Vorteil, indem sie die Disziplinierung des staatlichen Handelns vorangebracht hat. Also dass es tatsächlich dem Staat nicht mehr so leicht möglich ist, für alles Mögliche Geld auszugeben. Allerdings hat die Schuldenbremse auch eine Sache mit sich gebracht, dass über lange Zeit, viel zu lange Zeit, konsumtive Ausgaben immer weiter befördert wurden. Das war möglich, weil die Steuereinnahmen hoch waren, weil die Zinsen niedrig waren. Diese Vorteile aber viel zu stark in den konsumtiven Bereich gegangen sind. Und man jetzt auf einmal in einer Situation, in der sich die Rahmenbedingungen verschlechtern, in die Situation kommt, dass dann auch sinnvolle investive Dinge nicht mehr in dem Umfang wahrgenommen werden. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass gerade hier ein Umdenken stattfindet, dass also nach wie vor diese großen Möglichkeiten, die wir haben, also auch gerade die hohen Einnahmen, die auf steuerlicher Seite entstehen, eben viel stärker in den investiven Bereich als in den konsumtiven Bereich fließen.
Aber die Rahmenbedingungen sind so, wie sie sind und sind auch nicht einfach. Wenn man jetzt umsteuern würde, wirtschaftsfreundlichere Politik machen würde, wie lange würde das dauern, bis man das spürt?
Ja, dieses Umsteuern würde in der Tat Zeit dauern. Andererseits ist es so, dass ja einige dieser Maßnahmen, man denke an Subventionen, auch an Fragen der zum Beispiel der sozialen Unterstützung im Bürgergeld und andere, auch zumindest auf Jahressicht schon möglich wären. Das ist also nicht so, dass man da jetzt immer nur auf 2 oder 3 Jahre gehen müsste. Und das sind Dinge, die ja gerade in den letzten Jahren enorm zugenommen haben und die teilweise ja auch jetzt unabhängig von der fiskalischen Seite auch die Leistungsanreize völlig falsch setzen. Wir haben selbst im wissenschaftlichen Beirat beim BMF uns ja intensiver mit den Themen Bürgergeld, Grundsicherung, Wohngeld auseinandergesetzt. Und da gibt es ja völlig abstruse Situationen, dass jemand oder eine Familie, die jetzt deutlich mehr Einkommen aus Arbeit bezieht, am Ende nicht mehr rausbekommt als ohne Arbeit, einfach weil diese Systeme völlig unabgestimmt sind, intransparent sind und deshalb auch keine Anreize geben, sich mehr zu engagieren, also auch mehr zu arbeiten.
Was aus der transatlantischen Perspektive besonders auffällt, ist die schlechte Stimmung. Und das kommt auch zu einem großen Teil aufgrund der wahrgenommenen Ungerechtigkeit. Und wie Sie das gerade ansprachen, zum Beispiel aufgrund fehlender Leistungsanreize, also dass die Leute, die das Gefühl haben, das lohnt sich nicht mehr und ich muss für andere mitarbeiten. Wie würden Sie dieses System reformieren? Und da spielt ja auch die Einwanderung in Sozialsysteme eine Rolle, ist also auch ein bisschen, wie sagt man, verwoben mit dem Migrationsproblem.
Ja, wir haben in der damaligen Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF ja eine Grundüberholung des Systems vorgeschlagen, dass man also diese verschiedenen, und das sind im Prinzip 2 parallelen Systeme, nicht einfach so nebeneinander weiterlaufen lässt, weil es auch häufig für die Betroffenen oder die Begünstigten ganz unklar ist, wie sie sich besser positionieren können, wie sie auch durch eigene Arbeit da rauskommen können. Das ist also ein großes Thema. Das zweite Thema ist in der Tat, dass diese Frage der Migration in die Sozialsysteme man genau anschauen muss, gerade wenn man betrachtet, dass ja offensichtlich die Arbeitsanreize in anderen Ländern auch in den Sozialsystemen eher gegeben sind. Also das heißt, die Arbeitsbeteiligung derjenigen, die in anderen Ländern aus dem Ausland kommen, viel höher ist, als das in Deutschland der Fall ist. Also und gleichzeitig nicht zu vergessen, und das ist auch wichtig im Bereich der Migration, dass wir dort eine sehr differenzierte Betrachtung vornehmen müssen, weil wir ja gerade daran interessiert sind oder interessiert sein müssen, Hochqualifizierte aus dem Ausland auch nach Deutschland zu holen für Dinge, die wir hier gar nicht selbst können und die ja gerade, wenn man das Beispiel Silicon Valley nimmt, auch in den USA zeigen, dass gerade diese Migration hochqualifizierter einen ganz wesentlichen Push für die wirtschaftliche Entwicklung gibt.
Selbst wenn man das System jetzt reformiert, wie Sie das vorschlagen, ich weiß nicht genau, wie viel das einsparen würde, aber mal so ganz grundsätzlich, selbst wenn Einsparungen möglich sind, ist dieser sozial generöse Kurs von Deutschland, der auch international hervorsticht, ist der aufrechterhaltbar auf Dauer?
Ich halte ihn nicht in der Form aufrechtzuerhalten, wenn man immer weiter noch aufsackelt. Aus meiner Sicht wäre es wichtig, dass man so eine Art Moratorium verhängt, dass man also erstmal genau schaut, was dort ausgegeben wird, ob es zielgerichtet genau die erreicht, die es dringend benötigen, oder ob, und das ist meine Hypothese, die Gießkanneneffekte viel zu stark sind. Und das sieht man auch an einem anderen Teil, der ja gerade die staatliche Handlungsfähigkeit sehr stark einschränkt. Das sind die staatlichen Zuschüsse zur Rentenversicherung, die ja jetzt schon jedes Jahr über 100 Milliarden Euro betragen. Und wenn man die Haltelinien, so wie sie gesetzt sind, also das, was maximal in die Rente bezahlt werden soll und das, was minimal aus der Rente erzielt werden soll, wenn man diese konstant hält, gleichzeitig aber sieht, dass die Bevölkerung glücklicherweise immer älter wird, dann heißt das, dass ohne Reform ein immer größerer Anteil des staatlichen Haushalts in diese Rentenversicherung fließen wird.
Welche Folgen hat das aus Ihrer Sicht?
Ja, das heißt zum einen, dass die staatliche Handlungsfähigkeit immer weiter eingeschränkt wird, also dass ein immer größerer Anteil des staatlichen Haushalts in konsumtive Zwecke fließt und dass damit die vielen anderen Dinge, die notwendig sind, also die Sicherung der Verteidigungsfähigkeit jetzt ganz akut, aber gleichzeitig auch die Investitionen in Infrastruktur, Autobahnen, Bahnen, die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, die Forschung, die Universitäten, dass alle, die darunter zu leiden haben, weil am Ende der Kuchen immer mehr von diesen konsumtiven Ausgaben bestimmt wird.
Wie gehen Sie persönlich damit um? Ich meine, das sind ja alles Hiobsbotschaften und irgendwie ist kein Ausweg in Sicht. Reiben Sie sich manchmal die Augen oder sind Sie manchmal frustriert oder sagen Sie, jetzt gehe ich zurück in die Staaten? Da habe ich schon mal gelebt.
Nein, das ist nicht mein Plan. Also es ist natürlich zum einen so, dass wir als Wissenschaftler immer wieder darauf hinweisen, also auf diese Fehlentwicklung hinweisen, auch versuchen jetzt nicht nur zu kritisieren, sondern wie ich das eben am Beispiel des Bürgergeldes beschrieben habe, auch darauf zu verweisen, wie man es anders gestalten könnte, welche Prioritäten man setzen müsste. Und zum anderen nicht zu vergessen, dass wir natürlich neben dem öffentlichen Sektor auch einen starken privaten Sektor haben. Und wir ja hier alle, das gilt für mich persönlich, das gilt für uns als ESMT, ja auch gerade Hoffnungspunkte setzen wollen. Also zeigen wollen, wie wir mit Innovation vorankommen können, wie wir Plattformen schaffen können und diese Innovation durch private Aktivität auch befördern können. Weil die ist am Ende entscheidend in vielen dieser Bereiche. Nicht zuletzt auch dadurch, dass ja die privaten Investitionen in Deutschland 9-mal so hoch sind wie die öffentlichen Investitionen, also hier der eigentliche Hebel für die weitere Entwicklung liegt.
Wir sprachen gerade über Leistungsanreize für ein Segment. Sie haben auch untersucht Leistungsanreize für Manager, also am oberen Segment. Ich habe gerade gestern einem Bekannten erzählt, dass die Deutsche Bundesbahn jetzt nur noch nach geschätzten Zeiten fährt und nicht mehr nach tatsächlichen, weil alles so dermaßen unpünktlich ist. Gleichzeitig bekommen die Top-Manager Riesenboni. Das führt ja auch zu einem Gefühl der Ungerechtigkeit bei der Bevölkerung. Das war ja ganz ähnlich in der Finanzkrise im Finanzsektor. Und jetzt im Tech-Sektor sehen wir Riesenboni. Wie sollte man das in den Griff bekommen? Sollte sich da die Politik einmischen?
Ja, das Thema der Boni ist tatsächlich eins, mit dem ich mich in der Forschung auseinandergesetzt habe. Ich muss fairerweise dazu sagen, das ging damals vor allem um den neuen Markt. Und da gab es teilweise komplett adverse Anreize, was die Boni betrifft. Was vor allem damit zusammenhing, dass die Transparenz darüber, unter welchen Voraussetzungen Boni gezahlt werden, nicht gegeben war. Und da sieht man natürlich jetzt deutlich mehr Druck, gerade wenn es um Unternehmen geht, die am Kapitalmarkt notiert sind. Also da wollen ja gerade die Anlegerinnen und Anleger genau verstehen, unter welchen Voraussetzungen Boni gezahlt werden. Also wenn man es jetzt mal auf ein Beispiel bringt, wenn jetzt ein Unternehmen, ein ölproduzierendes Unternehmen nur deshalb hohe Gewinne macht, weil zum Beispiel der Ölpreis gerade nach oben geht, dann ist das weniger mit dem also das Verdienst eines Einzelnen, sondern dann sind einfach externe Faktoren. Und deshalb ist aus meiner Sicht, auch aus der damaligen Forschung, immer der Benchmark so wichtig. Gegen was vergleiche ich das eigentlich? Ist es also wirklich eine eigene Leistung, die dazu beiträgt? Oder ist es eher etwas, wo ich profitiere oder im Zweifel auch getroffen werde von allgemeinen Entwicklungen?
Wenn man sich jetzt aber die Netzwerke anschaut, also dass zum Beispiel wie sagt man, Boardmitglieder von einem Unternehmen wieder in ganz vielen anderen sind, dass die sich gegenseitig ins Board berufen. Wenn Sie jetzt sagen Benchmark, also eine Richtgröße, wenn dann alle die Richtgröße hochsetzen, dann ist es ja auch wieder sehr relativ. Dann gibt das ja den anderen allen Covern, dass sie auch ihre Boni hochsetzen können. Oder ist da nichts dran?
Ja, die Gefahr besteht. Also deshalb ist es wichtig, die richtigen Benchmarks zu setzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bin, das sich sehr allgemein aufstellt, also vielleicht sogar vergleichbar ist zum Beispiel zu einem Aktienindex wie dem DAX, dann wäre ein Benchmark hier nicht die Frage, ob das Unternehmen im Aktienwert gestiegen oder gefallen ist, sondern wie hat es sich im Aktienwert verhalten im Vergleich zum DAX, also das heißt zu einer vergleichbaren Gruppe von Unternehmen, um bei denen zu schauen, ob es wirklich eine bessere Performance gab als die der anderen.
Wir sehen jetzt, dass die Bezahlung von CEOs bis zu 300 Mal größer ist als vom Durchschnittsarbeitnehmer. Das heißt, die ist in den letzten Jahren immer höher gestiegen. Praktisch, es scheint wie ins Unermessliche. Kann man da irgendwann mal einen Deckel draufsetzen oder wie soll das weitergehen?
Ja, man sieht, das ist in der Tat richtig, dass es dort eine größere Spreizung gibt, als das vorher der Fall war. Jetzt sieht man gleichzeitig, dass ja viele Unternehmen, gerade weil es dann auch sehr hohe CEO-Gehälter gab, ja tatsächliche Kappung von sich schon vornehmen. Also dass sie selber sagen, es gibt nur eine bestimmte Maximalgröße. Das ist natürlich jetzt auch noch ein Fall, der sehr unterschiedlich zu betrachten ist, in welcher Art von Eigentümerstruktur sich ein Unternehmen befindet. Also zum Beispiel ist es so, dass ja sehr stark auch mit Leistungsanreizen, zum Beispiel bei Beteiligung, also Private Equity, fungiert wird, dass auch in den USA diese Spreizung nochmal deutlich höher ist. Gleichzeitig aber auch gerade in Deutschland Unternehmen, die sehr stark darauf achten, dass bei aller Höhe der Vergütung auch Kappung zum Beispiel eine tatsächliche Rolle spielen.
Aber es ist ja eine Frage, die man eigentlich den Aufsichtsräten stellen müsste, weil dass ein Manager so einen Vertrag unterschreibt, wo das drinsteht, ist ja nachvollziehbar, oder?
Absolut. Und das ist sicher eine Kernaufgabe im Aufsichtsrat und natürlich derjenigen, die den Aufsichtsrat auch bei diesen Aufgaben beraten.
Lassen Sie uns über Ihre Hochschulfunktion sprechen. Sie sind Präsident der Business School ESMT. Wenn wir die Entwicklung in Deutschland, die wirtschaftliche, die politische Entwicklung in Deutschland sehen, ist das eher ein Standortnachteil nach und nach für Berlin?
Ja, das ist eine Frage, die wirklich sehr spannend ist, weil für viele Jahre war es natürlich so, dass durch die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung Deutschland wie ein Magnet war, auch für hochqualifizierte Menschen aus dem Ausland. In der Tat stellen jetzt einige die Frage, was ist da eigentlich los? Andersrum ist es so, dass ja nach wie vor sehr viele spannende Unternehmen gibt. Man muss ja auch, wenn man betrachtet, dass ja die Gewinne zum Beispiel der DAX-Unternehmen nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau oder sogar auf einem höheren Niveau als in der Vergangenheit liegen, dann gibt es natürlich nach wie vor sehr gute Beschäftigungschancen, einen sehr starken Mittelstand mit Familienunternehmen, Hidden Champions, die so in anderen Ländern nicht im selben Umfang vorhanden sind. Eine Startup-Szene, die wirklich sich sehr stark entwickelt. Also das heißt, die Möglichkeiten sind nach wie vor sehr groß. Und wenn man dann ein bisschen mehr in das Gespräch mit möglichen Studierenden, Kandidatinnen und Kandidaten geht, dann ist das zurzeit auf jeden Fall noch gut vermittelbar.
Im internationalen Vergleich tun sich deutsche Universitäten ein bisschen schwer. Ich glaube, unter den Top 10 internationalen Unis ist keine deutsche und wenn mich nicht alles täuscht, sogar unter den Top 20. Woran liegt das? Wie könnte sich Deutschland, das Land der Dichter und Denker, da besser behaupten?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Frage. Und jetzt hängt es natürlich sehr stark von der Disziplin ab. Also wir sind ja als ESMT wir haben einen universitären Anspruch, also mit Doktorandenausbildung, mit Forschung und so weiter. Aber wir haben eben nur einen Fachbereich. Das heißt, wir sind nicht wie eine reguläre Universität, die verschiedene Fachbereiche abdeckt. Ein ganz wesentlicher Punkt, um damit zu beginnen, ist das Thema Finanzierung. Wenn man sich die großen amerikanischen Universitäten anschaut, wie Harvard, wie Yale, dann haben die ja über viele Jahre ein sehr hohes Stiftungsvermögen aufgebaut und die Erträge aus diesem Stiftungsvermögen dienen ganz wesentlich dazu, den Universitätsbetrieb, die Forschung und die Lehre zu unterstützen. Man schaut immer sehr häufig auf die Studiengebühren in den USA, die sehr hoch sind, vergisst aber dabei, dass diese Studiengebühren häufig nicht deckend wären für den Haushalt der Universitäten, sondern dass diese Stiftungsvermögen eine so große Rolle spielen. Das Zweite ist, dass unabhängig vom Geld die Organisationsstruktur der Universitäten sehr auf diesen Wettbewerbsgedanken ausgerichtet sind. Also das heißt, man hat eine sehr hohe Flexibilität, bei häufig auch privaten Institutionen, die nicht durch bürokratische Regeln gegängelt werden, sondern eine hohe Freiheit haben in der Art und Weise, wie sie mit den Mitteln umgehen, wie sie sich organisieren, wie sie vor allem sich messen lassen an ihrer wissenschaftlichen Reputation und daher der Output sehr viel stärker im Vordergrund steht als der Input über Regeln, die gegeben werden. Und dann ist es natürlich ein dritter Punkt, dass so etwas immer Zeit braucht. Also das heißt, Reputationsaufbau ist ein sehr kontinuierlicher, langwieriger Prozess und der braucht natürlich viele richtige Entscheidungen über längere Perioden, längere Zeiträume, in denen sich dann eine Universität auch so entwickeln kann.
Wo liegt Ihr USP der ESMT?
Wir als ESMT sind gegründet worden vor 20 Jahren und damals war es so, dass der Gründungsgedanke unserer Stifter Unternehmen war, warum ist es eigentlich so, dass in Deutschland als stärkster Volkswirtschaft in Europa, als einer der stärksten Volkswirtschaften weltweit, nicht eine Business School dabei ist, die unter den Top 100, zum Beispiel dem MBA-Programm weltweit vertreten ist. Gleichzeitig war man der Überzeugung, jetzt kann man ja argumentieren, ja, muss das sein? Man könnte ja auch die Studierenden in andere Länder schicken. Gleichzeitig war man der Überzeugung, dass das, was das deutsche Wirtschaftssystem auszeichnet, also ein hoher Grad an Innovation, ein sozialpartnerschaftliches Modell, also Stakeholder-Ansatz, auch eine starke Verwurzelung in den Regionen, also das heißt eine sehr starke Dezentralisierung, dass das alles Aspekte sind, die durchaus auch interessant sein können für Studierende aus aller Welt. Und damit hat die ESMT vor 20 Jahren begonnen und diese Aspekte wie Führung, Nachhaltigkeit, jetzt natürlich auch Aspekte wie Data Analytics und andere, haben sich wirklich als Schwerpunkt herausgebildet. Und wenn man dann die Rankings sich jetzt betrachtet in der Financial Times, die für uns ja besonders relevant sind, dann sehen wir, dass wir in einigen Bereichen sogar schon unter den Top 10 weltweit angekommen sind, basierend auf bestimmten Programmen. Also dass es möglich ist, auch in Deutschland Top-Institutionen aufzubauen, die eine hohe Attraktivität für Studierende, Lehrende aus aller Welt haben.
Als Sie auf die Columbia-Universität gegangen sind in New York, da haben Sie gesagt, haben Sie das erste Mal erlebt, das Verwobensein der Lehre mit der Politik. Wie haben Sie das auch persönlich erlebt und ist das dann auch ein Konzept geworden, was Sie mit nach Deutschland gebracht haben und hier versuchen, an Ihrer Uni auch durchzusetzen?
Ja, es ist so, dass damals an der Columbia mein erster Mentor Glenn Hubbard war, also ein Professor, ein Volkswirtschaftsprofessor von allererster Güteklasse, der dann ausgerechnet in dem Jahr, in dem ich dorthin kam, mir als Mentor zugeordnet wurde, in meinem ersten und zweiten Jahr als PhD-Student, also als Doktorand. Und der dann genau in diesem zweiten Jahr von dem damals frisch gewählten Präsidenten Bush, also Bush Junior, dann als Chefwirtschaftsberater ins Weiße Haus gerufen wurde. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich als Doktorand bei ihm im Büro war, dass er mir dann berichtete, welche Fragen vor der Wahl ihn umtrieben, wie zum Beispiel Fragen in Fernsehdebatten zu anderer Art der Besteuerung, zu Staatsverschuldung, ihn umtrieben und welchen Rat er gab. Und das hat mich interessiert, auch fasziniert, weil es ja darum ging, wie man die Erkenntnisse, die er aus der Forschung hatte, versucht zu übersetzen, nicht nur in die Praxis, die Unternehmenspraxis, was ja auch gängig ist, sondern auch in die politische Praxis. Also wie man dort Erkenntnisgewinne weitergeben kann an die Politik. Das gibt es in Deutschland auch durch natürlich ganz traditionelle Verfahren. Ich hatte den wissenschaftlichen Beirat schon genannt, den Sachverständigenrat und andere. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, indem gerade auch Gesprächskreise geschaffen werden, indem man den Austausch mit der Politik, auch vielleicht der Verwaltung innerhalb der Politik sucht, um genau über solche Themen zu sprechen. Aber es gibt natürlich auch Formate, wie zum Beispiel an der ESMT, der Berlin Global Dialogue, in dem auch offen politische Entscheidungsträgerinnen und Träger mit denjenigen aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft zusammengebracht werden, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass viele der Herausforderungen, die wir haben, nur genau durch dieses Zusammenwirken verschiedener Disziplinen gelöst werden können und dass wir dafür noch viel mehr oder davon noch viel mehr benötigen.
Aber haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Politikerinnen, Politiker da auch wirklich was mitnehmen oder ist das immer die gleiche Leier, wo man sich darstellt und wo man seine Thesen erklärt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und es ist so, diejenigen, und ich habe ausreichend Politikerinnen und Politiker kennengelernt, die mit hoher Selbstreflexion genau über dieses Thema nachdenken. Also wie sie eigentlich aus dem Senden ins Empfangen kommen. Weil natürlich dieser Beruf oder diese Berufung mit sich bringt, viel zu senden, Nachrichten loszuwerden. Manchmal ist deshalb vielleicht auch hilft, gerade nicht in öffentliche Formate zu gehen, sondern eher in private Formate, in denen genau dieses Empfangen auch möglich ist, in denen man Punkte, die von Relevanz sind, diskutieren kann, in denen man vielleicht auch mal die Argumente oder auch die Handlungszwänge besser versteht, unter denen die Politik steht, um dann auch darauf Antworten finden zu können, wie man im Rahmen dieser Handlungszwänge vielleicht auch noch andere Lösungen oder innovativere Lösungen finden kann.
Wie sieht es denn aus mit der Schnittstelle zur Wirtschaft, also Wirtschaft und Politik? Das haben wir auch in den USA sehr stark. Da sagt man, ist die Gefahr, dass die Politik kompromittiert wird, dass die sich zu sehr die Interessen der Wirtschaft aneignet. Wie sieht das in Deutschland aus und wie ist da das ideale Verhältnis?
Ja, das ist wiederum eine extrem spannende und wichtige Frage. Es ist in der Tat so, in den USA gibt es ja auch Papiere zu diesen sogenannten Revolving Doors, also dass zum Beispiel Vertreter und Vertreter der Wirtschaft in die Politik gehen und andersrum. Da schwingt ja dann manchmal die Kritik mit, wenn ich jetzt in der Politik bin und weiß, bald werde ich nicht mehr in der Politik sein, könnte es sein, dass ich dann heutige Entscheidungen schon so treffe, dass sie möglichen zukünftigen Arbeitgebern attraktiv erscheinen oder dass ich mich damit bewerbe. Das ist auf jeden Fall die Gefahr. Die andere Gefahr ist, und das wäre, wenn es zu wenig dieses Austausches gibt, dass man einfach nicht voneinander lernt. Dass man also so in den eigenen Blasen und in den eigenen Welten agiert und am Ende viel zu wenig davon versteht, was in der anderen Welt jeweils der Fall ist. Also wenn man es vielleicht so beschreiben sollte, wenn es in den USA diese Kritik gibt an den Revolving Doors, vielleicht davon, dass es ein bisschen zu viel davon gibt, dann würde ich in Deutschland sagen, dass es eher zu wenig davon gibt. Und das vielleicht in verschiedener Form. Zum einen, und das sehe ich auch bei unseren Absolventinnen und Absolventen, wir haben einige, die nebenberuflich auch in der Politik agieren, was ich großartig finde, weil sie damit ja auch für die Gesellschaft einen Beitrag leisten. Aber das sind sehr wenige. Also das heißt, die Tendenz für angehende Führungskräfte, sich politisch auch tatsächlich tatkräftig zu engagieren, die ist nicht besonders hoch. Gleichzeitig ist es auch so, dass, wenn man sich jetzt den Bundestag anschaut, in seiner Zusammensetzung ja auch eher eine Unterrepräsentierung gibt von denjenigen, die aus der Wirtschaft kommen und dort sich einbringen. Und daher würde ich mir von der Seite mehr wünschen von diesem Austausch.
Sie könnten da ein Beispiel geben. Sie können auch in die Politik wechseln. Wäre das was?
Ich bin glücklich mit dem, was ich hier an der ESMT mache und vor allem auch natürlich glücklich mit dem, was ich so an Rat geben kann in die Politik. Und ich muss vor allem auch eins sagen, das sollte man sich auch gerade als Außenstehender nicht zu leicht machen. Also das heißt, ich bin mir durchaus bewusst über oder der politischen Zwänge, unter denen dann politisch Handelnde stehen. Es war ganz spannend, auch in so einem Hintergrundkreis, dass ein ranghoher Politiker mal gesagt hat, wenn man sich den Unterschied zwischen Politik und Wirtschaft anschaut, dann ist es der, dass in der Wirtschaft man über bestimmte Dinge einfach zumindest mal im vertraulichen Kreis diskutieren kann, vielleicht auch über längere Zeit diskutieren kann, während in der Politik immer wieder die Gefahr besteht, dass was immer man diskutiert, morgen gleich in der Presse ist, also dass vielleicht auch eine gewisse Zurückhaltung dann da ist, wie man überhaupt mal offen vertraulich auch Dinge bespricht, die vielleicht jetzt nicht sofort eingängig sind, die vielleicht auch sofort einen Aufschrei hervorbringen können, auch wenn sie vielleicht langfristig sinnvoll sind.
Also wir halten fest, Sie bleiben erstmal Professor. Die Rolle von Hochschulprofessoren in diesen disruptiven Zeiten, wie hat die sich aus Ihrer Sicht verändert? Wie funktioniert Lehre an Hochschulen, wenn man die gestaltet?
Ich halte das für wirklich eine der disruptivsten Zeiten auch für Hochschulen. Das sieht man daran, dass ja zum Beispiel diese Online-Angebote sehr stark zugenommen haben. Und das ist jetzt nicht so einfach irgendwie Fernuni oder Dinge, die man von vor 20, 30 Jahren kannte, sondern wirklich hochqualitative Online-Angebote, die für Studierende zur Verfügung stehen. Studierende stellen sich ja immer mehr die Frage, warum soll ich in eine Uni gehen, wenn ich vieles von dem, was ich lernen möchte, eigentlich auch über Textbücher und online lernen kann. Es gibt ja wunderbare Angebote, in denen man das hinbekommt. Ich würde es so zusammenfassen, dass man sehr viel stärker darauf schauen muss, wie man die wesentlichen Aspekte, die einfach gelernt werden müssen, aus dem Klassenraum raushält Und dann im Klassenraum selbst sehr viel stärker so etwas wie so eine Transformational Experience betrachtet. Also wenn ich es jetzt für meinen eigenen Bereich sehe, für den Bereich der Finanzierung, dann kann man sagen, wie eine Bilanz mit Aktiv- und Passivseite aussieht, das kann man durchaus auch die Studierenden bitten, in ihrer Zeit außerhalb der Universität zu besprechen. Wenn es dann aber darum geht, das zu interpretieren, zu diskutieren, wie steht das Unternehmen, was sollte das Unternehmen tun, dafür tatsächlich die Zeit im Klassenraum zu nutzen. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Herausforderung durch das, was alles an neuen Möglichkeiten entsteht.
Kommen wir zu Ihnen persönlich. Wie eben schon erwähnt, haben Sie mehrere Jahre in den USA verbracht. Wie ist das gekommen? Was haben Sie da gemacht und wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Grundsätzlich sehr gut. Es war für mich eine äußerst prägende Zeit. Es war eine Zeit, die dadurch begonnen hat, dass ich am Ende meines Studiums in Deutschland meinen damaligen Professor gefragt habe, ob ich bei ihm promovieren könne. Und er mir die Antwort gab: Wenn du wirklich in der Forschung vorankommen möchtest, dann vergiss das einfach mit der Promotion in Deutschland, sondern bewirb dich bei den besten Unis in den USA. Ich habe mich dann dort beworben, war dann glücklich, dass ich da an der Columbia meine Promotion bestarten konnte. Ich habe dort diese 4 Jahre in New York promoviert, bin dann auf den sehr standardisierten amerikanischen Jobmarkt gekommen. Das heißt, da gibt es dann einmal eine große Börse, kann man das nennen. Man trifft sich Anfang des Jahres, alle einstellenden Universitäten und alle Doktorandinnen und Doktoranden. Und dann läuft das wie Speed-Dating. Also man hat dann 20, 30 Interviews, in denen man sich mit verschiedenen Universitäten austauscht. Dann wird man, wenn das gut gelaufen ist, zu Flyouts eingeladen. Also man fliegt dann zu den Universitäten, die dann auch Professuren zur Verfügung haben. In meinem Fall war das dann die präferierte Universität, die University of North Carolina in Chapel Hill. Dort war ich 4 Jahre als Professor. Und mich hat diese Zeit zutiefst geprägt. Ich würde auch sagen, dass vieles von dem, was wir hier an der ESMT versuchen umzusetzen, auch durch dieses Vorbild der amerikanischen Universitäten geprägt ist. Gleichzeitig möchte ich auch sagen, für mich war die längerfristige Perspektive, immer wieder in Deutschland, nach Deutschland zurückzukommen, weil ich zutiefst vom Standort überzeugt bin. Und auch immer die Überlegung hatte, dass es doch möglich sein muss, das, was in vielen Universitäten in den USA sehr gut funktioniert, auch hier hinzubekommen.
Was haben Sie gedacht, als Sie zum ersten Mal auf einen amerikanischen Campus gekommen sind? Weil also mein Erlebnis war eigentlich Ungläubigkeit und ein bisschen überwältigt sein, weil die Campuses so toll ausgestattet sind, die Gebäude so luxuriös geradezu erscheinen. Wie war da Ihr Empfinden? Und was hat Sie am meisten erstaunt?
Ja, absolut identisch. Mich hat zudem erstaunt die absolute Internationalität dieser Universitäten. Also das heißt, es geht nicht darum, nur die Studierenden aus dem Heimatland aufzunehmen. Bei mir war es so, in einem Doktorandenprogramm waren damals von den verschiedenen Disziplinen, ich glaube unter den 12 Promovierenden, 10 Nicht-Amerikaner aus Indien, China, Deutschland, aus Togo, aus Bulgarien. Und das hat mich beeindruckt, mit welcher Stringenz die Universitäten versuchen, wirklich die besten Kandidatinnen und Kandidaten aus aller Welt anzuziehen, dass man wirklich versucht, internationale Spitzenklasse zusammenzubringen und dass auch unter den Professorinnen und Professoren diese Internationalität absoluter Standard war. Und das hat mich beeindruckt. Und das, was Sie beschreiben zur Infrastruktur, ja, auf jeden Fall auch. Also gerade, wenn man den Campus Columbia sieht, aber das gilt für viele anderen der Ivy League auch, das sind natürlich unfassbar große auch Entwicklungen, was die Gebäude betrifft, neue Gebäude, die gebaut werden, neue Infrastruktur, in die man investiert. Da sieht man dann eben wieder, und da kommen wir auf das zurück, was wir eben gesagt haben, auch die unglaubliche Finanzkraft, die diese Universitäten haben.
Welchen Rat geben Sie jungen Forschern, die eine ähnliche Karriere anstreben, wie Sie die gemacht haben?
Es ist sicherlich so, gerade in dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften, gerade auch im Bereich, in meinem Bereich, im Finanzbereich, aber vielleicht auch der Volkswirtschaftslehre, dass in welcher Form auch immer eine Zeit in den USA unabdingbar ist. Denn es ist nach wie vor so, zumindest im Allgemeinen, dass die amerikanischen Universitäten absolut führend in dem Bereich sind. Das sieht man an den Nobelpreisträgern, die ja vor allem aus den USA kommen. Das heißt, ob man jetzt, so wie ich jetzt, dort promoviert und eine erste Professur dort übernimmt oder ob man zumindest über Gastforschungsaufenthalte in die USA geht, das halte ich für absolut zentral, weil es augenöffnend ist und gerade auch hinterher für den Jobmarkt, der dann besteht, große Vorteile bringt, wenn man aus dem System kommt und eben nicht von außen da reinkommt.
Was wäre außer den USA noch ein anderer guter Standpunkt? Eine Zeit lang war Asien ja sehr beliebt. Unter Trump waren die USA etwas weniger beliebt als Studienort. Was bringt da noch Mehrwert?
Ja, es gibt natürlich auch großartige Universitäten in anderen Teilen der Welt. Nur nicht in dieser hohen Konzentration wie in den USA. Aber es gibt in vielen Ländern herausragende Institutionen in England, in Frankreich, in Spanien, auch in Asien. Ich bin selbst jetzt auch in meiner Funktion als Präsident der ESMT immer mal wieder für Akkreditierung in China, um auch dort zu sehen, wie sich die Universitäten entwickeln. Und auch dort bin ich beeindruckt von dem hohen Standard, von den Ausbildungsstandards, auch von den Professorinnen und Professoren, die aus den USA nach China zurückkehren und auch dort letztlich ihre Expertise, die sie gesammelt haben, weitergeben. Ich bin ebenso beeindruckt davon, welche unternehmerische Kultur auch gerade an chinesischen Universitäten besteht. Also wie dann Unternehmerinnen und Unternehmer ausgebildet werden, die ihre Startups gründen, sehr erfolgreich gründen und teilweise noch nicht mal so sehr an dem absoluten Abschluss an der Uni interessiert sind, sondern einfach interessiert sind an dieser Umgebung, in der sie sich dann weiter bilden und weiter inspirieren lassen können.
Jetzt haben Sie sich auf Unternehmensfinanzierung, Corporate Governance-Themen spezialisiert. Was motivierte Sie dazu?
Ja, bei mir war es so, dass ich ja nach dem Abitur damals traditionell erstmal eine Banklehre gemacht hatte. Also das war tatsächlich etwas, was mich interessiert hat. Ich habe dann während des Studiums auch Aufenthalte in Investmentbanken gehabt. Ich war damals zum Beispiel in New York für eine längere Zeit. Ich habe in Frankfurt im IPO-Bereich auch an einer Investmentbank gearbeitet. Und mich hat das damals total fasziniert, was da alles an spannenden Fragen aufkam und hatte immer den Eindruck, das würde ich gerne tiefer verstehen oder besser verstehen. Und so war es zum Beispiel dann auch keine Überraschung, dass in meinem PhD einer meiner Arbeiten um die Frage geht, wie eigentlich Nachfrage und Angebot bei IPOs zusammengebracht werden. Das wiederum führte dann zur nächsten Frage, wie das eigentlich ist bei den Auktionen von Staatsanleihen, also wie Staatsanleihen von Regierungen oder von Zentralbanken verkauft werden und auch dort, wie diese Mechanismen von Angebot und Nachfrage funktionieren. Also ergab sich dann so ein bisschen Schritt für Schritt. Aber ich kann sagen, dass es immer auch eine Inspiration aus praktischer Tätigkeit gab, bei der ich dachte, das sind so spannende Fragen, die würde ich gerne noch mal ein bisschen besser, genauer verstehen.
Hat Sie die Entwicklung damals im neuen Markt, dieser Exodus, hat der Sie überrascht im Nachhinein?
Im Nachhinein nicht. Also gerade nachdem ich mir dann diese gesamten Prospekte angeschaut habe, auch die Bonussysteme angeschaut habe, wenn ich dann auch gesehen habe, dass da ja Unternehmen teilweise nicht nur keine Gewinne hatten, sondern teilweise noch nicht mal richtige Umsätze hatten. Also das hatte schon ein bisschen was von Glücksspielertum.
Kann das nochmal wiederkommen, so eine Entwicklung?
Ich glaube, die Vorkehrungen dafür, dass es nicht wiederkommt, sind auf jeden Fall deutlich stärker geworden. Damals war es ja so, dass wirklich im Wochentakt Dutzende von Unternehmen an die Börse gegangen sind, dass bestimmte Vorkehrungen überhaupt nicht bedacht wurden. Es ist natürlich immer wieder so, das gilt bei Finanzmärkten eigentlich über die letzten Jahrhunderte, dass man immer wieder Spekulationen sieht, sei es Tulpen oder andere Dinge. Das heißt, dieser Hype, der kann immer wieder entstehen. Aber zumindest, und man muss darauf aufpassen, dass nicht zu viel Zeit zwischen der letzten Krise vergeht, weil dann vergisst man vielleicht manches von dem, was damals wichtig war.
Denken Sie, dass wir eine Blase sehen bei künstlicher Intelligenz?
Ja, das ist ein Bereich, über den ich intensiv nachdenke. Denn es ist ja unbestritten, dass künstliche Intelligenz vielfältige Anwendungen hat. Dass diese Anwendungen auch für viele Bereiche, auch für Universitäten, eine große Bedeutung haben. Aber man sieht ja daran, dass jetzt schon kleinere Nachrichten, dass möglicherweise das Wachstum nicht ganz so schnell ist, schon zu sehr radikalen Kursneubewertungen führen können. Und das ist genau das, was man damals auch gesehen hat. Ich würde in diesem Fall jetzt nicht von einer Blase sprechen. Ich sehe also tatsächlich das Potenzial, das darin steckt. Nur auch ist klar, dass nicht jedes Unternehmen, das jetzt mit künstlicher Intelligenz antritt, am Ende auch erfolgreich sein wird, sondern dass jetzt gerade in dieser Unsicherheit die Auslese besonders stark sein wird und deshalb das Verweisen oder das Selektieren einzelner Aktien umso wichtiger ist.
Aber ist denn der Stand der Wissenschaft und der Erkenntnisgewinn schon so groß, dass man das filtern kann?
Wenn ich es könnte, würde ich es machen. Nein, kann man nicht. Also das, und das ist, glaube ich, auch eine Kernerkenntnis. Ich werde häufig von Studierenden gefragt, welche Aktie ich denn kaufen würde oder welche Aktie ich den Studierenden empfehlen würde, sie zu kaufen. Und meine Antwort ist immer so ein bisschen spaßeshalber, wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht hier. Denn es ist, glaube ich, und das ist eine Kernerkenntnis, die ich auch gerade am Anfang des Studiums, des Finanzstudiums immer zu vermitteln versuche. Wenn man sich anschaut, dass es ja Millionen von Menschen gibt, die jeden Tag den Kapitalmarkt sich anschauen und immer wieder versuchen, neue Trends und neue Informationsvorteile zu erzielen, warum sollte gerade dann ich es besser wissen als diese vielen anderen, die da sind? Also das heißt, ich muss ja in irgendeiner Form bessere Informationen haben und ich traue mir selbst nicht zu, trotz der Ausbildung diese Informationen mehr zu haben als andere.
Aber wenn Sie investieren, wenn Sie Aktien kaufen, worauf vertrauen Sie dann? Also glauben Sie dem Bankberater oder eigenem Gefühl?
Nee, bei mir ist es eigentlich so, dass ich bin da, wenn man das so betrachtet, ein absolut passiver Investor, indem ich einfach breit streue, ETFs möglichst weltweit aufbaue, weil ich, wie gesagt, von der Kernüberzeugung getrieben bin, dass ich es nicht besser weiß als andere.
Was denken Sie, wenn Sie die Entwicklungen in den USA sehen, wenn Donald Trump nochmal gewählt werden würde, wovon ich Stand heute nicht ausgehe, aber sagen wir mal, wenn, der möchte die Unabhängigkeit der Zentralbank aushöhlen, der Federal Reserve, er möchte Elon Musk als Berater einstellen, Elon Musk möchte die Federal Reserve ganz abschaffen, die Abschaffung steht übrigens auch im Project 2025 und am liebsten durch Krypto auch den Dollar als Reservewährung ersetzen. Wenn Sie solche extremen Szenarien hören, was geht Ihnen da durch den Kopf und denken Sie dann auch direkt an die möglichen Auswirkungen an Deutschland und Europa oder ist das too far-fetched, kann man gar nicht richtig einschätzen, weil es so extrem wäre?
Also die Auswirkungen auf Europa wären auf jeden Fall gegeben. Aber wenn man jetzt erstmal über die Auswirkungen auf die USA nachdenkt, hielt ich es für eine fatale Fehlentscheidung, die Unabhängigkeit der Zentralbanken einzuschränken, mit der Begründung, dass man ja selber eine bessere Intuition habe als diejenigen, die dort sind und dass man da entsprechend bessere Lösungen finden könnte. Denn es ist ganz klar, alles, was man in der wissenschaftlichen Forschung über die Unabhängigkeit von Zentralbanken weiß, ist ja, dass sie ganz wesentlich dazu beitragen, die Preisstabilität zu gewährleisten. Und wenn in dem Augenblick die Preisstabilität nicht mehr gegeben ist, dann hat das ja ganz viele Folgeeffekte. Das ist für die Investitionsentscheidung, für die Konsumentscheidung. Natürlich auch, und da komme ich jetzt auf die Wirkungen ins Ausland, auch auf den Wechselkurs. Und gerade die USA, die ja mit dem Wechselkurs eine so zentrale Rolle spielen, auch für Investitionen in andere Teile der Welt, auch gerade die Teile der Welt, die nicht über so stabile Finanzsysteme wie jetzt Europa und Deutschland verfügen, das hat massive Auswirkungen. Deshalb kann man nur hoffen, dass es bei Ideen bleibt oder diese Ideen möglichst schnell wieder da verschwinden, wo sie hingehören.
Und die Abschaffung der Zentralbank?
Halte ich auch für eine absolute Fehlentscheidung. Man muss ja betrachten, die Amerikaner haben ja sich lange auch gesträubt. Wenn man sich die Entwicklung oder die Entstehung der Federal Reserve anschaut, dann hat das ja lange gebraucht, bis man festgestellt hat, dass so ein Lender of Last Resort wichtig ist, um Finanzkrisen verhindern zu können. Das ist nicht immer, also sie sind nicht immer zu verhindern, aber zumindest die Auswirkungen sind dadurch doch deutlich stärker abgemildert worden. Also deshalb die Unabhängigkeit der Zentralbank halte ich für ein ganz wichtiges zentrales Prinzip.
Und was halten Sie von Krypto als Reservewährung für die ganze Welt?
Auch das halte ich für fragwürdig, denn man muss gerade hier ja schauen, welche Art von Regulierung gilt für verschiedene Kryptowährungen. Man sieht jetzt ja so einzelne Schritte in diese Richtung, also ob es zum Beispiel auch Anlageprodukte geben kann in diese Richtung. Aber das bedarf einer sehr intensiven Betrachtung, gerade auch das gilt natürlich auch für Europa, wenn es um den digitalen Euro und andere Dinge geht, weil ja verschiedene Aspekte wie Bankruns und ähnliche auch mitbedacht werden müssen.
Lassen Sie uns noch kurz über Learnings sprechen aus Ihrer Karriere, aus Ihrem beruflichen Umfeld. Wenn Sie Tipps geben können, jungen Menschen, welche wären das?
Das, was ich von einem meiner Professoren an der Columbia immer gehört habe, als es darum ging, welche Forschungsprojekte man denn anstoßen sollte, gilt für mich auch, glaube ich, in breiterer Weise, wie man so seine eigenen Pläne schmiedet. Und ich glaube, das Entscheidende ist, welche Art von Begeisterung hat man für bestimmte Themen. Und man sollte sich nicht zu sehr leiten lassen von Ratgebern, dies oder jenes zu tun, sondern vor allem durch ein starkes in sich reinhören, auch mit anderen zu sprechen, seine eigene Begeisterung zu entdecken. Weil es gibt in jedem Beruf, auch in meinem, natürlich Phasen, die nicht immer nur positiv sind. Also es gibt Herausforderungen. Aber wenn die Begeisterung nicht am Anfang da ist, dann wird es umso schwieriger, diese Herausforderung zu meistern. Das halte ich für ganz zentral. Das Zweite ist, ich halte es für ganz zentral, gerade jetzt auch die Internationalität in den Griff zu nehmen. Also gerade die Vernetzung mit Studierenden, mit Menschen aus aller Welt zu suchen, auch gerade im Studium oder in anderen Ausbildungsschritten ins Ausland zu gehen, andere Perspektiven kennenzulernen. Und das Dritte ist, auch eine hohe Offenheit gerade gegenüber Technologien zu haben. Denn sie sind auch für klassische Betriebswirtschaftsstudenten oder Studentinnen umso wichtiger. Also zu sehen, was sind technologische Möglichkeiten, die sich entwickeln und wie kann man die auch zumindest anwenden.
Frauen sind in der Finanzbranche immer noch unterrepräsentiert, vor allen Dingen in höheren Positionen. Wie ist das Verhältnis oder die Relation bei Ihnen unter den Studierenden Männer, Frauen? Und gibt es besondere Tipps, die Sie Frauen speziell auf den Weg mitgeben?
Ja, wir haben glücklicherweise noch nicht in allen Studiengängen, aber in vielen jetzt pari pari. Und das ist sehr gut. Was eine Kollegin von mir in ihrer Forschung immer wieder herausgestellt hat, also sie hat sich die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Und ihre Kernerkenntnis, ich vereinfache das jetzt mal ein bisschen, war so, wenn Männer eine Anregung oder eine Kritik von anderen bekommen, dann sagen sie, ach, was soll das denn? Ich weiß es doch sowieso viel besser und ich weiß genau, wie es läuft. Also was soll das eigentlich? Während Frauen häufig reagieren, oh, da muss ich ja nochmal nachdenken. Habe ich das jetzt wirklich richtig gemacht? Vielleicht sogar tagelang darüber nachdenken. Und ich wünsche mir, und das versuche ich auch den Studentinnen immer mit auf den Weg zu geben, doch mit Selbstbewusstsein an die Sache ranzugehen. Sie sind top ausgebildet, sie haben überragende Voraussetzungen und genau mit diesem Selbstbewusstsein auch alle Karriereschritte anzugehen und sich vielleicht nicht so leicht von vielleicht sogar gut gemeinten Ratschlägen zu sehr beeinflussen zu lassen, sondern dieses Selbstbewusstsein auch in beruflichen, aber auch in anderen Kontexten einzusetzen.
Das nehmen wir mit. Das war ein tolles Schlusswort. Jörg Rocholl, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Rocholl.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.